Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, diesmal live aus dem Willy-Brandt-Haus und ich darf mit dir sprechen. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo Christina, ich bin Kevin Kühnert, 31 Jahre alt und seit, naja, jetzt gut 3 Jahren Bundesvorsitzender der JUSOS, also der Jugendorganisation der SPD, und seit ein bisschen über einem halben Jahr jetzt auch stellvertretender SPD-Parteivorsitzender.
Genau, und wie kam das, dass du da gelandet bist? Wo kommst du her?
Frage ich mich auch manchmal. Ja.
Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie sieht das bei dir mit dem, also wann hast du Abi gemacht? Wie ging es dann weiter? Magst du einmal so ein bisschen aus deinem Leben erzählen?
Klar, gerne. Genau, also wie gesagt, ich bin 31, das heißt Jahrgang 89, geboren in noch West-Berlin, so steht es in meiner Geburtsurkunde, kurz vorm Mauerfall, und dann auch mein ganzes Leben in Berlin gelebt, hier also zur Schule gegangen, hier Abi gemacht, während der Schulzeit zur Politik gekommen. Ich war Schülervertreter und habe darüber so einen Zugang zur Politik, vor allem zu Fragen von Kinder- und Jugendbeteiligung gefunden, was mich sehr politisiert hat. Bin dann in die SPD eingetreten 2005, habe ganz viel bei den Jusos gemacht. Das war so mein Ort, wo ich angefangen habe, so über meinen Tellerrand rüber zu gucken und andere Welten und Gedanken kennenzulernen. Genau, und dann hat Politik einfach angefangen, einen sehr großen Raum in meinem Leben einzunehmen, was dann auch dazu geführt hat, dass das mit dem Studium so ein bisschen nebenbei lief und irgendwie auch nicht so richtig gepasst hat. Ich habe das dann später abgebrochen, habe dann viele Jahre irgendwie nur gearbeitet, habe dann später noch mein Fernstudium angefangen, und ja, aber da war ich schon so in dieser Tretmühle der Politik auch mit drin. Wenn dich das einmal reinzieht und du nicht irgendwann Stopp sagst, dann schneller als du gucken kannst, hat es dich verschluckt, und das ist bei mir passiert.
Und wie kam es, dass es die Jusos geworden sind und jetzt nicht, weiß ich nicht, die Junge Union oder so?
Na, ich glaube, alle, die sich so wenigstens am Rande mal mit Politik beschäftigen, haben ja so ein Bauchgefühl, wo man hintendiert. Also die wenigsten sagen ja irgendwie, ich will jetzt mal überlegen, in eine politische Partei zu gehen und gucke mir von FDP bis Linke mal alle an und gucke, was dabei ist, sondern man hat ja vielleicht mal eine Bundestagsdebatte gehört oder eine Wahlkampfveranstaltung mitgekriegt, und da merkt man ja, stimme ich dazu oder stimme ich da nicht zu. Also mir war schon klar, ich bin jetzt eher kein Konservativer. Insofern war das Spektrum begrenzt von Parteien, die überhaupt in Frage gekommen sind. Und bei mir vor Ort, wo es eben um Kinder- und Jugendbeteiligung ging, waren die Leute von der SPD diejenigen, die uns ernst genommen und unterstützt haben. Das fand ich bemerkenswert, weil es ist jetzt mit 14, 15 ist das nicht so selbstverständlich, dass man ernst genommen wird. Und ja, daher war das dann naheliegend. Um die Jusos ging es mir damals noch gar nicht so sehr, sondern es war wirklich mehr auf die Partei fixiert. Ich weiß gar nicht, ob ich mit 14 wusste, wer oder was die Jusos so richtig sind. Mhm. Genau, aber wenn man dann erstmal eingetreten ist und wie ich jetzt auch den Anspruch hat, dann auch was zu machen, also ich trete nicht irgendwo ein, um dann zahlendes Mitglied zu sein, sondern dann will ich auch was tun, dann sieht man ja schnell, es gibt eine riesige Palette von Möglichkeiten, und so eine Jugendorganisation ist was Naheliegendes, weil da eben nicht nur politisch diskutiert wird, sondern weil es auch, naja, es hat auch was mit Jugendkultur zu tun. Es sind Gleichaltrige, man macht auch nach den Sitzungen noch was zusammen und geht ein Bier trinken, und das ist ja in der Lebensphase auch einfach wichtig.
Total, da kann ich absolut nicht widersprechen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen vorbereitet, gestern Abend nochmal in den ein oder anderen Podcast mit dir reingehört. Und bei Deutschland 3000 hast du gesagt, dass Gregor Gysi so ein bisschen dein rhetorisches Vorbild ist. Habe ich das so richtig verstanden? Also du wurdest, glaube ich, gefragt, an wem du dich, glaube ich, ja, in Reden und so orientierst. Und dann wollte ich fragen, ob du in ihm vielleicht auch so ein bisschen politisches Vorbild siehst oder das überhaupt nicht.
Ich versuche diesen Begriff Vorbild immer zu umschiffen, weil ich den sehr... Ich finde den sehr erschlagend, weil das ist so absolut. Dann orientiert man sich, oder es klingt so, als würde man sich gleich an so einer ganzen Person mit ihrer ganzen Biografie orientieren. Dafür sind wir, glaube ich, alle zu verschieden und auch zu individuell, als dass das geht. Aber Gregor Gysi ist einfach ein brillanter Rhetoriker. Und ich gucke mir, also ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und analysiere oder übe vor dem Spiegel irgendwas, das habe ich auch noch nie gemacht, aber es ist ja eher so learning by doing, ne? Also du oder by hearing. Du hörst dir Sachen an und findest, ach Mensch, das ist ein cooler Kniff, Und das geht dann so intuitiv mit über. Gregor Gysi arbeitet einfach ganz viel mit Witz und Ironie, was ich sehr angenehm finde. Es ist ganz selten mal, dass er laut wird oder erst recht nicht aggressiv wird. Das finde ich auch wichtig, weil in der politischen Debatte, gerade in so aufgehitzten Zeiten, sollten wir alle darauf achten, dass wir bei der Sache bleiben, dass unsere Kritik sich nicht darin ausdrückt, dass die Nase meines Gegenübers mir nicht gefällt oder ich den irgendwie in seiner Persönlichkeit angreife, sondern ich will mich auf der Ebene von Argumenten auseinandersetzen. Und das macht er, finde ich, sehr vorbildlich. Und da kann man sich schon Sachen abgucken. Und er schafft es, dass ihm Leute zuhören, die sonst wahrscheinlich von sich behaupten würden, wenig mit Politik zu tun haben. Das ist die ganz große Kunst. Also nicht die eigene Blase zu bespaßen, sondern Menschen zu erreichen, die wir gewinnen müssen, wenn Demokratie eine Zukunft haben soll.
Genau. Und wie genau würdest du das machen, dass du halt Leute erreichst außerhalb der eigenen Bubble?
Naja, einerseits muss man dafür erstmal aus der eigenen Bubble rausgehen. Also das hat, weil wir haben in der Politik super volle Terminkalender. Wir können jede Woche fünfmal voll machen mit Terminen. Das heißt, es geht auch darum, bewusst auszuwählen, wofür gebe ich meine Zeit her. Ein paar Sachen muss man machen. Natürlich muss man auch in internen Arbeitstreffen sein. Man muss programmatisch an Dingen arbeiten. Man muss auch mal Unternehmen besuchen und im Hintergrund Gespräche führen. Das geht nicht anders. Aber gerade so klassisch abends kann ich natürlich auswählen. Gehe ich zu irgend so einem Kanapé- und Säckchenempfang, wo ich irgendwie mit meinesgleichen dann unterwegs bin und wir uns gegenseitig feiern, dass wir alles für tolle Hechte sind? Oder gehe ich lieber irgendwo in so eine mittelgroße Stadt und mache da eine öffentliche Veranstaltung mit 200 Leuten und der örtlichen SPD, wo wir einfach ganz offen über aktuelle Politik diskutieren, einen kleinen Vortrag zur aktuellen Lage und danach Frage, Antwort, also diskutieren miteinander. Und das ist mir viel wichtiger, das, was immer so gerne als Nahkampf bezeichnet wird, da blühe ich drin auf und das finde ich viel geiler als irgendwelche Stehempfänge mit Schlipsträgern am Ende. Und ja, das muss jeder für sich entscheiden, das so zu machen. Und dann natürlich auch die Frage, wie sprichst du dann bei solchen Veranstaltungen? Also ich bedauere immer sehr, manche in der Politik kriegen es nicht hin, im Kopf den Cut hinzukriegen, bin ich gerade in einer Bundestagsausschusssitzung mit der ganzen Sprache und dem ganzen Habitus, der dazugehört, oder bin ich bei einer Kneipe irgendwo in einer 20.000 Einwohnerstadt und mache hier Bürgerdialog gerade. Das muss ja mit meiner Sprache was machen. Ich kann doch mit Leuten, die irgendwie dreimal die Woche 10 Minuten Tagesschau gucken, nicht so reden wie mit Leuten im SPD-Parteivorstand. Also muss ich mir Mühe geben, in Bildern, in Beispielen zu sprechen, weil ich weiß, die steigen sonst aus und hören mir gar nicht mehr zu.
Und das heißt, man verändert dann aber auch tatsächlich seine Sprache und passt sie der Situation an, ob man jetzt im Bundestag mit Abgeordneten reden würde oder so, oder eben mit dem Parteivorstand oder ob man vor Ort ist.
Das sollte zumindest so sein, genau. Ich weiß nicht, ob das alle so machen. Wichtig ist, dass man inhaltlich das Gleiche sagt, ne? Also mir geht es nicht darum, den Leuten, die nicht aus dem Politikbetrieb kommen, irgendeine Story zu erzählen oder so. Aber ich muss die Geschichte anders erzählen, die ich rüberbringen möchte. Die einfach nur alle mit irgendwelchen Zahlen und Prozentsätzen und Statistiken zu bombardieren, das kennen wir alle. Wenn es um ein Fachgebiet geht, was wir nicht kennen, da steigen wir irgendwann aus, weil das zu komplex wird, ne? Also so wie Christian Drosten uns jetzt Corona in den letzten Monaten erklärt hat, hat es auch deshalb funktioniert, weil er das sehr plastisch beschrieben hat. Hätte er uns einfach nur Zahlenkolonnen um die Ohren gehauen und gesagt, wie das so mit den Laborwerten im Moment gerade aussieht, dann wäre das nicht so ein Erfolg geworden. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, der Referent muss sich nach dem Publikum richten und nicht andersrum.
Ja, total. Und ich glaube, sonst steigt halt auch, wie gesagt, der Rest aus, weil man dann nicht mehr folgen kann, im schlimmsten Fall auch.
Ja.
Okay, cool. Dann ja, habe ich natürlich ein bisschen auch geguckt, was du so machst, wo du so unterwegs bist. Und in deiner Instagram-Biografie steht ja schon einiges. Aber ich wollte nochmal nachhaken, was hat es mit Kräuterschnäpsen auf sich? Das steht da als Stichwort. Was ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte ist ganz einfach. Ich mag die total gerne. Also es ist so ein Signature-Ding bei mir. Wenn du da hochguckst, das ist also hier ist so ein Regal bei mir im Büro und da ist immer so eine Auswahl von den ganzen kleinen Gastgeschenken, die man irgendwo, wenn man in einem Wahlkampf unterstützt hat oder so bekommt. Und ich bin natürlich ganz viel quer durchs Land unterwegs. Das heißt, alle sind immer wahnsinnig stolz auf ihre regionalen Produkte und geben mir irgendwas mit. Und dann sind auch immer ganz viel so Kräuterschnäpse mit dabei, die da zusammenkommen. Genau, ich habe, glaube ich, den halben Juso-Verband dazu gebracht, dass sie jetzt alle Averna mittlerweile trinken. Das ist ein sizilianischer Kräuterschnaps, den ich vergöttere. Und genau, das ist jetzt einfach so darin übergegangen. Also, wenn ich wählen müsste, ob es auf dieser Welt nur noch Kräuterschnaps oder Bier geben sollte, würde ich mich schweren Herzens wahrscheinlich sogar wirklich für Kräuterschnäpse entscheiden.
Krass, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Trinkst du lieber Bier, Wein oder einfach nur Schnaps dann? Also Kräuterschnaps.
Also wenn es jetzt wirklich um so ein Geschmackserlebnis geht, finde ich, also sind so Kräuterschnäpse einfach sind total vielfältig, ne? Also da kannst du auch ein bisschen was über die Region so kennenlernen, was mixen die da so mit rein. Das sind ja nicht zwei, drei Kräuter, sondern dann auch gerne mal 50, 60, die da so reingepackt werden. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Klar, ansonsten Sozialdemokratie ohne Bier trinken ist nicht vorstellbar. Das gehört irgendwie total zur Parteikultur mit dazu. Und das ist auch ganz schön. Also viel politische Arbeit findet ja am Abend statt, weil 99,9% unserer Mitglieder sind ehrenamtlich. Und insofern musst du ja auf die Zeiten ausweichen, wo Leute klassisch Ehrenamt machen, also abends und am Wochenende. Und dann ist es schon auch schön, wenn der Tag irgendwie so dann ausklingt beim SPD-Ortsverein oder wo auch immer und man auch noch ein Bier nebenbei trinken kann, weil das ja die Zeit ist, da sitzen andere Leute halt zu Hause auf dem Sofa und gucken sich Tatort oder so an und machen sich dann vielleicht auch mal ein Bier auf.
Genau, und ich meine, so in Gesellschaft zu trinken ist ja auch entspannter als zu Hause alleine auf der Couch.
Absolut.
Und ja, was ich auch noch gehört habe, ist, dass du ein riesiger Roland Kaiser-Fan bist. Ist dem so?
Ja, also das ist halt, das ist, ich habe nicht so einen richtig stimmigen Musikgeschmack. Ne? Viele aus meinem Freundeskreis würden sagen, du hast überhaupt keinen Musikgeschmack.
Das kenne ich.
Damit kann ich gut leben. Also ich höre fast alles, aber nicht bunt durcheinander, sondern immer so nach Stimmungslage. Also ich merke immer wieder, Leute haben einen sehr unterschiedlichen Zugang zu Musik. Bei mir geht es jetzt weniger darum, ich lege mich jetzt nicht zu Hause aufs Sofa und höre mir so ein ganzes Album an und fange dann an, darüber nachzudenken oder so. Das ist dann eher, das mache ich eher bei Büchern oder so. Sondern für mich ist das ist einfach so ein Klangteppich im Hintergrund und der muss immer zu der jeweiligen Stimmung gerade passen. Und Schlager passt natürlich, oder ja, also das, was Roland Kaiser macht, passt jetzt nicht in alle Lebenslagen gut rein, aber es gibt eben einfach Momente, gerade so am Wochenende oder wenn es irgendwie ein guter Tag war und man jetzt auch nicht Lust hat, nochmal so tiefgründig die nächste Stunde irgendwas zu durchdenken, dann ist das einfach so eine Hintergrundmusik, die so gute Laune vermittelt. Also Musik holt bei mir immer Bilder vor, ne? Also befördert so Erfahrungen nach oben und Erinnerungen an Momente, die mit dieser Musik verbunden sind. Und das sind bei ihm einfach große Open-Air-Konzerte oder ähnliches, wo ich mit Freunden zusammen war. Das heißt, das verschafft dann automatisch so ein angenehmes Gefühl. Und das so setze ich Musik eigentlich ein. Also ich versuche mich in Stimmungen zu versetzen, die ich dann gerne haben möchte in dem Moment.
Okay, und wenn du dich auf eine große Rede vorbereitest, läuft dann auch Musik im Hintergrund?
Ja, durchaus. Also auch bis kurz vorher, das ist dann irgendwie eher so Deutschrock, Indie-Rock, irgendwas in die
Was
Richtung.
sind da deine Top 3 Titel?
Aber das geht ziemlich durcheinander. Es sind gar nicht so sehr die Titel, es sind irgendwie mehr die Bands. Also ich höre irgendwie noch so aus wirklich der Jugendzeit ganz viel Franz Ferdinand und Manu Diao, also wirklich so Gitarrenschrammelrock einfach. Das ist cool. Und ansonsten, ich lasse, seit ich Juso-Bundesvorsitzender bin, lasse ich vor Juso-Kongressen als letzten Song, bevor das offizielle Programm beginnt, immer Matzen mit Lass die Musik an
Krass.
durchlaufen, weil das ist so mein Push-Song
Ja.
eigentlich.
Wehrt sich da irgendjemand gegen,
Nein,
wenn du
das
das
haben sie
sagst? Ach so,
aufgegeben.
aber es gab Widerstand am
Ja,
Anfang.
aber ich glaube, es ist schon konsensfähig auch. Wir
Okay.
haben eine relativ starke Deutschrap-Fraktion bei den Jusos. Da gehe ich dann einfach nicht mehr mit. Also das ist auch ein großer Kulturkampf bei uns. Aber das müssen sie dann ausleben, wenn ich in ein paar Monaten nicht mehr Juso-Vorsitzender bin.
Genau, wie geht's denn dann bei dir weiter?
Na, also jetzt Ende November ist Juso-Bundeskongress, also quasi unser Juso-Parteitag, der einmal im Jahr stattfindet in Potsdam. Ich habe jetzt im Sommer angekündigt, dass ich da dann den Juso-Vorsitz niederlegen werde nach 3 Jahren. Keine so leichte Entscheidung. Also ich glaube, das wird emotional auch echt hart werden, weil das ist ja nicht einfach nur, das geht ja nicht einfach nur darum, das Amt abzugeben, sondern das ist jetzt einfach mein halbes Leben, ne? Also über 15 Jahre in diesem Verband und ja auch in diesem Verband geprägt worden, ne? Also das ist ja, das ist so ab Ende der Pubertät quasi gewesen, also alles, was oder vieles, was heute meine Persönlichkeit ausmacht, mein Freundeskreis, die Art, wie ich diskutiere, wie ich über Dinge denke, wie ich mit Menschen zusammenarbeite, all das haben vor allem die Jusos geprägt. Und im Gegensatz zu anderen Ämtern, weiß ich nicht, in einem Fußballverein oder so, ist halt bei einem Jugendverband, wenn man aufhört, dann auch Schluss. Ich kann ja nicht in 10 Jahren zurückkommen und sagen, jetzt habe ich noch mal Lust auf Jusos, weil dann bin ich einfach zu alt. Also es ist so dieses Ultimative, einfach zu wissen, ab Ende November ist da Schluss und unwiderruflich. Und das beschäftigt mich schon sehr, muss ich sagen. Ja. Das wird auch, bin ein bisschen nah am Wasser gebaut bei sowas. Das wird eine ganz schlimme Flennerei werden, auf jeden Fall. Aber es sind noch 3 Monate und insofern schiebe ich das noch relativ weit weg. Und ich weiß natürlich auch, ich bin ja dann nicht von heute auf morgen aus der Welt. Das ist der Vorteil, wenn man so tief verbunden ist mit so einer Organisation und ihren Mitgliedern und eben auch Freunde da hat, dann bleibt der Kontakt ja auch danach bestehen. Also es ist ja nicht so, dass ich dann in so ein Auto danach steige und sage, tschüss, ich bin jetzt bei den Großen, sondern das bleibt ja mein Umfeld.
Genau. Ja, aber das mit den, ich bin jetzt bei den Großen, kann man das so ein bisschen so sehen, dass du quasi von den Kleinen dann so halt rausgewachsen bist und jetzt dann zu den Großen gehst? Und glaubst du, das verändert noch irgendwas?
Also ich würde es jetzt bei mir auch anders beschreiben. Es gibt Leute bei den Jusos, die machen das wirklich so, dass sie für, weiß ich nicht, 10 Jahre bei den Jusos arbeiten und auch schon SPD-Mitglied sind, aber da gar nichts machen und dann irgendwann bei den Jusos aufhören und im selben Moment anfangen, dann auch mal in die SPD-Strukturen reinzugehen. Ich habe eigentlich von Anfang an beides nebeneinander gemacht. Ich bin immer vom ersten Tag an auch in meinen SPD-Ortsverein, also meine lokale SPD-Gruppe vor Ort, da wo ich wohne, gegangen. Ich bin da auch Ortsvereinsvorsitzender bei mir am Berliner Stadtrand. Und insofern fühlt sich das jetzt nicht wie ein Wechsel an. Ich meine, ich bin stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Das bin ich ja jetzt auch schon seit einigen Monaten. Und das ist jetzt nichts, was nach der Juso-Zeit erst anfangen wird. Und ja, insofern würde ich sagen, es gibt im Wesentlichen 3 Modelle. Die es so machen wie ich, beides gleichzeitig. Die einen harten Cut machen und sagen, erst Jusos, dann Partei. Und es gibt auch die sagen, ich bin ganz bewusst auch nur zu den Jusos gegangen und habe gar nicht vor, in der Partei mich zu engagieren, sondern ich wollte vor allem diesen Jugendverband erleben können.
Letztere, behalten die dann trotzdem das Parteibuch oder treten die dann irgendwann aus?
Zum Teil haben die gar keins. Man kann bei den Jusos Mitglied sein, ohne SPD-Mitglied zu sein. Nur man ist dann halt trotzdem mit 35 spätestens bei den Jusos raus. Und dann muss man halt für sich überlegen, will ich dann vielleicht doch nochmal in die SPD rein oder suche ich mir irgendwas ganz anderes, um politisch tätig zu sein. Aber wir zwingen niemanden dazu, das zu machen. Das ist uns auch wichtig. Also im Gegensatz zu anderen politischen Jugendorganisationen sagen wir halt, wir sehen uns als einen eigenständigen Jugendverband. So, natürlich haben wir was mit der SPD zu tun. Wir sind deren Jugendorganisation. Aber die können uns eben nicht reinreden, sondern nur wir bestimmen über uns selbst. Und das heißt eben auch, unsere Mitgliedschaftsrechte sind unabhängig von der SPD.
Okay, und bei den Jusos kann man aber bis 35 wahrscheinlich Mitglied sein?
Genau.
Okay. Findest du das persönlich zu alt, um als, klingt jetzt blöd, aber um als so richtig jung zu gelten für eine Jugendorganisation?
Ja, na klar, ist das verhältnismäßig alt. Und hier treffen jetzt einfach 2 Welten aufeinander. So im persönlichen und privaten Umfeld würden eigentlich alle sagen, nee, sorry, also mit 35 bist du, gehörst du jetzt zwar noch nicht zur Rentnerfraktion, aber zu den wirklich Jungen gehörst du auch nicht mehr dazu. In der Politik gehörst du wahrscheinlich mit Anfang 40 noch zu den Jüngeren oder also wirklich zu den richtig Jungen dazu, weil Politik leider einfach noch ein ziemlich überaltertes Business ist. Und ja, insofern gibt diese Altersgrenze auch ein bisschen Auskunft darüber, wo Politik und Gesellschaft voneinander abweichen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir reizen das bei den Jusos echt nicht aus. Du kannst bei uns bis 35 Mitglied sein und auch alles machen. In der Realität ist es so, dass in der Regel so mit spätestens Anfang 30 die Leute eigentlich ihre Ämter dann auch abgeben. Ne? Bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt 31 im Sommer geworden und gebe jetzt ab. Das finde ich ist dann auch so also bei mir war es dann jetzt auch so langsam in Richtung der Schmerzgrenze. Ich wäre mir albern vorgekommen, wenn ich da mit 34 noch gestanden hätte und versucht hätte, der Welt zu erklären, was 16-Jährige so umtreibt. Das weiß ich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig.
Ja, finde ich aber gut, dass du dann selbst den Entschluss gefasst hast und sagst so, nee, dann lieber andere. Wie läuft das denn? Gibt es schon Nachfolger oder potenziell Nachfolger?
Also es ist jetzt Call to Action sozusagen.
Ah, ja.
Also man kann sich jetzt melden. Eine Bewerberin gibt es schon. Das ist die Vorsitzende der Jusos in Nordrhein-Westfalen, also unser größter Landesverband. Die hat ihren Hut in den Ring geworfen. Jetzt gucken wir mal, ob sich noch andere melden werden. Es sind ja noch 3 Monate, bis gewählt wird. Und dann werden wir sehen, genau.
Cool. Und das Amt, Vorsitzender der Jusos zu sein, ist aber ein Ehrenamt.
Ja, genau.
Okay, und jetzt bist du ja im Bundesvorstand der Partei. Ist das dann ein richtiger Job? Also wird man dafür dann bezahlt oder auch nicht?
Nein, das sind beides Ehrenämter.
Ah, ja.
Es ist bei den Jusos so, dass du du kriegst eine kleine Aufwandsentschädigung dafür, weil du ja einfach, also durch den enormen Zeitaufwand ist es eben so, dir wird ja quasi Zeit genommen, die du sonst für Studium, Jobben oder was auch immer eigentlich aufwenden müsstest, und das wird sozusagen ausgeglichen. Es ist aber kein Gehalt in dem Sinne, sondern es ist einfach eine Kompensation, wenn du so möchtest,
ja.
Um das auszugleichen. Genau, also es ist jetzt für mich einfach eine etwas schräge Lebensphase. Es hat sich eben so entwickelt. Juso-Vorsitzender kannst du nicht halbtags sein, also zumindest nicht so, wie das im Moment läuft. Das habe ich dann einfach auch schnell merken müssen. Also klar, am Ende bestimme ich selber über meinen Kalender. Ich könnte auch nur die Hälfte von dem machen, was ich im Moment mache, aber dann würde ich den Job nicht gut machen.
Mhm.
Und dann wäre ich auch nicht der richtige Vorsitzende. Und insofern war das jetzt einfach eine bewusste Entscheidung. Ich kann mir das erlauben und finde es wichtig, dass man das macht, wo man sich auch richtig aufgehoben und wohlfühlt. Und das war jetzt genau das.
Okay, und womit verdienst du dann jetzt gerade dein Brötchen?
Ja, es sind einfach nicht so viele Brötchen. Also es ist halt diese kleine Aufwandsentschädigung.
Ja.
Und ich habe das Glück, irgendwie daneben noch einen, bin ich noch Kommunalpolitiker bei mir vor Ort, in Berlin-Tempelhof-Schöneberg, wo ich lebe. Also sitze da in der sogenannten Bezirksverordnetenversammlung. Dafür gibt es auch noch mal ein klein bisschen Geld wenigstens im Monat, und das zusammen reicht, um sich ein WG-Zimmer in Berlin leisten zu können und dafür zu sorgen, dass der Kühlschrank nicht leer ist, und ist voll in Ordnung. Also ich bin einfach kein super anspruchsvoller Mensch und also es gibt mir irgendwie viel mehr Erfüllung in den letzten Jahren, das machen zu können, was ich jetzt gerade machen kann.
Ja.
Und das würde ich nie im Leben gegen 1.000 oder 2.000 Euro mehr auf dem Konto tauschen. Das wäre kein guter Deal.
Ja, das ist aber schön, dass du das so siehst und jetzt nicht sagst, ich möchte mega krasse Diäten und mir ist egal, wofür ich da meine Seele verkaufe. Dann ist das ja schön, dass du auch mit einer WG zum Beispiel zufrieden bist. So.
Ich bin eh fast nie zu Hause, also das wäre totale Verschwendung, wenn ich jetzt so eine Dreizimmerwohnung irgendwo hätte.
Ja.
Weil da würde ich ehrlich gesagt nur anderen Leuten den Wohnraum wegnehmen.
Und deine WG, wie bist du da gelandet und wie ist die Konstellation, wie habt ihr euch kennengelernt?
Das ist meine erste und einzige WG. Ich wohne da schon seit 8 Jahren. Also auch immer in dieser Wohnung. War ein ziemlicher Glücksgriff. Das Haus ist irgendwie damals so, nicht das Haus ist renoviert worden, sondern die Wohnung ist renoviert worden. Und ich bin da irgendwie mit einem Kumpel damals dran vorbeigegangen. Und dann, wir hatten so lose überlegt, ja, lass mal ein bisschen umgucken, ob wir irgendwo was finden. Dann haben wir einfach die Bauarbeiter da durchs Fenster mal durchgefragt, ob sie wüssten, ob die schon vermietet ist oder nicht. Und die meinten, nö, so weit wir wissen, noch nicht. Haben uns den Kontakt zum Vermieter gegeben und dann ging das irgendwie alles ganz schnell. Totaler Glücksgriff. Wir sind zu dritt. Ich bin der Einzige noch aus der Startbesetzung, der übrig geblieben ist. Aber die anderen beiden haben auch nur einmal gewechselt. Also es ist eine relativ beständige WG. Es sind keine Leute aus meinem Politikumfeld oder so, sondern die machen was ganz anderes jeweils und das ist auch schön, weil das heißt einfach, wenn ich dann mal abends nach Hause komme und wir irgendwie noch ein bisschen in der Küche sitzen oder so, dann muss halt nicht die ganze Zeit über Politik geredet werden, sondern dann können wir uns auch 2 Stunden über Fußball unterhalten und ja, das ist ganz gut, weil damit kommt dann auch einfach mal Feierabend irgendwann zustande. Wenn du die ganze Zeit nur mit deinen Politikleuten umgeben bist, dann gibt es nie Feierabend und das ist, glaube ich, wichtig, so eine Distanz dann auch nochmal zu haben.
Ja, und ich denke, wahrscheinlich hat man auch mal noch einen guten Austausch, wenn die anderen aus einem anderen Bereich kommen.
Total.
Und ja, eigene Ideen einbinden.
Ja.
Und genau. Gibt es denn irgendwas, was dich an deinen Mitbewohnern nervt oder womit du denen auf die Nerven gehst oder glaubst, ihnen auf die Nerven zu gehen?
Ach nee, auf die Nerven gehen wir jetzt irgendwie zu viel gesagt. Also es ist einfach, wir haben halt einen total unterschiedlichen Tagesablauf.
Mhm.
Das ist erstmal für alle, die in der WG wohnen, wissen die, das ist erstmal total super, weil wenn alle morgens zur gleichen Zeit aufstehen, klassisches Thema, wer nutzt wie lang das Bad, ist das ein großes Problem. Da kommen wir uns meistens nicht in die Quere, was schon mal sehr gut ist. Und ansonsten, was ich halt immer finden muss in so einer WG, sind dann, also wir haben keine Putzpläne oder sowas, das finde ich irgendwie ein bisschen überspießig.
Mhm.
Aber wir haben dann irgendwann so unseren Mittelweg finden müssen, zu sagen, wer macht eigentlich wie oft was. Und weil ich halt kaum zu Hause bin, mache ich da halt deutlich weniger, weil ich jetzt auch deutlich weniger für verschmutztes Geschirr und anderes verantwortlich bin.
Ja.
Das heißt aber auch, die beiden anderen machen so ein bisschen unter sich aus, wann und wie viel dann mal gemacht wird. Und dann denke ich mir schon manchmal, wenn ich nach Hause komme und so in die Küche reingucke, ey Leute, irgendjemand könnte sich jetzt auch mal um den ganzen Kram hier kümmern.
Ja.
Und gleichzeitig will ich dann aber auch keine Forderung stellen, weil, come on, es geht ja mehr ums Ästhetische und nicht darum, dass ich jetzt vorhatte, abends noch eine große Kochsession zu Hause abzuhalten. Das kommt eher nicht vor.
Okay. Ja gut, das heißt, das sind so die kleinen Dinge, die es in jeder WG gibt.
Ja, absolut, das ist, glaube ich, ganz normal.
Okay, und du bist ja jetzt schon ein relativ bekanntes Gesicht mittlerweile. Wie oft wirst du auf der Straße so erkannt?
Naja, ich kann ja nur erahnen, wie oft ich erkannt werde.
Mhm.
Also ich werde schon mehrfach am Tag angesprochen und natürlich nimmt man auch die Blicke aus dem Augenwinkel war, also nehme ich auch keinem übel, ne? Das ist ja, geht mir ja genauso, wenn ich irgendwo Leute sehe, die ich aus dem Fernsehen kenne, dann das ist ja intuitiv, man guckt ja einfach sofort hin, im Moment, kenne ich irgendwo her, ach krass, guck mal.
Ja.
Und so geht das natürlich auch, ich versuche das dann so zu ignorieren, dass es dann auch die Leute gar nicht merken und es ihnen auch nicht unangenehm ist, dass sie sich nicht ertappt fühlen, also es ist schon viel, ne? Es ist schon, weil ich glaube auch, also wenn man Politik macht, wird man viel von Älteren gekannt, weil man natürlich viel in den ganzen klassischen Fernsehformaten unterwegs ist, Talkshows, die überwiegend von Älteren geschaut werden. Und als junger Politiker habe ich halt gleichzeitig den Vorteil, zu den wenigen zu gehören, die auch bei Jüngeren schon eher bekannt sind, weil ich eben noch in digitalen Formaten unterwegs bin und dann auch mal bei Böhmermann gewesen bin oder so. Also da kommst du dann in Bereiche rein, wo man vielleicht Mitglieder der Bundesregierung jetzt gar nicht so sehr erkennen würde, den JUSO-Vorsitzenden dann aber schon. Und dadurch ist es schon, ist wahrscheinlich die heftigste Veränderung in den letzten Jahren in meinem Leben gewesen, ja.
Und also ich habe dich in Erinnerung, wie du dich so ein bisschen aufgelehnt hast, gegen die Großen eben. Wie kam das denn? Was war deine Motivation? Wie schwer ist dir das gefallen, da überhaupt so den Schritt zu gehen? Oder war das gar keine schwere Entscheidung?
Nee, also der Vorteil ist natürlich, wenn du in einer Jugendorganisation bist, gehört es ja, es erwarten ja quasi alle von dir, dass du ein bisschen gegen den Strich auch unterwegs bist. Das ist ein Stück weit die Jobbeschreibung. Warum hat das in der Vergangenheit so wenige interessiert? Weil das immer so ein bisschen in Ritualen abgelaufen ist. Ja?
Mhm.
Also die Partei macht irgendwas und dann muss die Jugendorganisation kommen und sagen, das ist zu langsam, das ist zu wenig, das ist die falsche Richtung, das ist ein einstudierter Ablauf. Nicht, weil wir das schauspielern würden, aber come on, so ist es halt. Und das Besondere ist halt gewesen, dass wir unmittelbar in dem Moment, wo ich JUSO-Vorsitzender geworden bin, ist einfach ein Zufall gewesen. Das war November, Ende November 2017. Da hatte 5 Tage vorher Christian Lindner seinen berühmten Auftritt, als er die Jamaika-Koalitionsgespräche hat platzen lassen. Das heißt, wir hatten uns natürlich über Monate auf diesen JUSO-Bundeskongress vorbereitet, die Bundestagswahl war durch, die SPD hatte katastrophal verloren, hatte danach gesagt, wir gehen in die Opposition, die SPD hatte sich einen Erneuerungsprozess vorgenommen, also darauf waren wir eingestellt, wir hatten die Parteispitze irgendwie eingeladen zu unserem Bundeskongress und wollten darüber reden, was machen wir jetzt mit 4 Jahren Opposition. Und 5 Tage vorher, als eigentlich alles vorbereitet war, als meine Rede schon fertig geschrieben war, passiert das und dann merkst du von einem Tag auf den anderen, es ändert sich jetzt alles. Ja, einen Tag später fing die SPD an zu kippen. Oh Mist, staatspolitische Verantwortung. Wir müssen jetzt vielleicht doch nochmal über große Koalitionen reden.
Mhm.
Und die Stimmung bei den Jusos war ganz klar. Auf keinen Fall. So, wir fanden das schon 4 Jahre vorher falsch, das wieder zu machen, weil wir davon ausgehen, wenn man Demokratie stärken will, dann müssen die beiden großen demokratischen Parteien Angebote machen, zwischen denen sich Leute entscheiden müssen. Ja, wenn die andauernd zusammenarbeiten, dann funktioniert die demokratische Debatte nicht mehr, weil sie findet ja nicht mehr öffentlich statt, sondern nur noch im Koalitionsausschuss hinter verschlossenen Türen. Und genau, da haben wir einfach hart argumentiert. Ich hatte einen super Rückhalt, weil die Jusos einfach einstimmig damals beschlossen haben, dass sie sich auf den Standpunkt keine erneute große Koalition stellen. Wer die Jusos kennt, weiß, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir beschließen nicht mal die Tagesordnung einstimmig bei uns, weil es hat immer irgendjemand was dagegen. Und das war schon ein Ding. Und insofern hat mich das einfach total getragen in den Wochen danach. Und wir hatten uns jetzt auch gar nicht vorgenommen, komm jetzt hier die ersten 3 Monate im Amt, hau mal ein bisschen auf den Putz, um sich mal einen Namen zu machen. Es ist einfach ein Zufall gewesen, dass es so gekommen ist. Es hat dann kommunikativ gut funktioniert. Wir hatten in kürzester Zeit 2 Parteitage der SPD. Das sind halt immer gute Gelegenheiten, um auf sich aufmerksam zu machen, weil da kann man vor großer medialer Öffentlichkeit kann man eine Rede halten und seinen Standpunkt klar machen. Das habe ich dann natürlich auch getan. Und ja, insofern muss ich rückblickend sagen, danke Christian Lindner. Ohne den würde mich wahrscheinlich heute keine Sau kennen.
Ja, Mensch, manchmal braucht man auch so einen Zufall, oder?
Absolut.
Und genau, dann nächstes Jahr sind ja wieder Wahlen. Du trittst ja jetzt dann an für den Bundestag, oder nicht?
Genau, ich korrekt gesagt, ich bewerbe mich darum, antreten zu dürfen. Ja. Nee, das ist alles gut, ne? Aber die Partei muss das eben vor Ort noch entscheiden. Aber genau, ich möchte bei mir in Tempelhof Schöneberg hier in Berlin kandidieren, bin auch der einzige Bewerber bisher. Aber das dauert jetzt halt auch noch bis November, bis da aufgestellt wird. Und wenn das klappt, dann kann man mich dann nächstes Jahr wählen. Mal schauen.
Genau, aber was würdest du dir denn wünschen, wie gewählt werden sollte, damit nicht wieder eine GroKo zustande kommt? Beziehungsweise falls es irgendwie wieder zu einer GroKo käme, kämst du dir da nicht doof vor sozusagen, weil das ja das ist, wogegen du dich ja aufgelehnt hast, mehr oder weniger?
Klar, also da ist meine Position völlig unverändert und ich werde auch auf gar keinen Fall, also ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird, weil ich selbst bei denjenigen, die beim letzten Mal zähneknirschend noch dafür waren, es war ja niemand mehr mit Begeisterung dafür, das muss man schon auch klar sagen, aber die zähneknirschend dafür waren, sagen mittlerweile auch ganz klar, wir haben keinen Bock mehr. Also was man mit einer GroKo ganz okay machen kann, ist Krisenbewältigung, ja, klar, aber das Tagesgeschäft funktioniert halt einfach überhaupt nicht mehr, weil die eh schon überschaubaren Gemeinsamkeiten sind einfach abgearbeitet worden in den letzten Jahren. Das, wo man sich committen konnte, ist erledigt. Und was wir jetzt vor uns herschieben, ist eine riesige Welle an ungeklärten Fragen. Ja, dann kommt alle 2 Jahre, wird mal wieder lustlos eine Kommission eingerichtet, jetzt zuletzt zum Thema Rente, wo alle vorher schon wissen, wir kommen sowieso nicht zusammen bei dem Thema, weil die Weltbilder so krass auseinandergehen. Ja. Also es braucht andere Mehrheiten. Ein großes Problem dafür, also eine große Triebfeder für große Koalitionen, ist die AfD, muss man ganz klar sagen, weil keine demokratische Partei mit der AfD zusammenarbeiten möchte, richtigerweise. Das heißt aber auch, je größer die AfD ist, desto eher müssen Parteien am Ende Regierungen zusammenbilden, die eigentlich nicht zusammen eine Regierung bilden sollten. Weil wenn, also nimm diese ostdeutschen Bundesländer, wo die AfD 20 oder mehr Prozent hat, dann ist ja quasi der Teil von Abgeordneten, aus denen heraus eine Mehrheit gebildet werden muss, eine demokratische, ist ja nur noch 80 oder 75%. Und jetzt stückeln mal die Parteien so zusammen, dass da noch über 50% rauskommt. Naja, was ist das Ergebnis? SPD, CDU, Grüne in Brandenburg, SPD, CDU, Grüne in Sachsen, SPD, CDU, Grüne in Sachsen-Anhalt, Rot, Rot, Grün unter Tolerierung der CDU in Thüringen. Das ist das Ergebnis, wenn Rechtsradikale stark werden in Parlamenten. Da wählen Leute AfD, auch weil sie sagen, die anderen unterscheiden sich gar nicht mehr und befördern damit, dass genau das weiter passiert. Dass Parteien, die gar nicht zusammen regieren wollen, doch zusammen regieren müssen, damit Demokratiefeinde nicht an die Macht kommen am Ende. Ja. Das ist so, da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Ne? Also insofern, wer nicht möchte, dass eine GroKo weiter regiert, und zwar völlig egal, ob es eine schwarz-rote, rot-schwarze oder auch schwarz-grüne GroKo ist, das kann ja gut sein, dass das die nächste GroKo quasi wird, muss Parteien wählen, die ganz klar demokratisch sind und auch bereit sind, eine Regierung dann auch anzuführen am Ende. So, das ist die Regel Nummer 1.
Okay, das heißt, es geht darum, die Demokratie zu wahren, dann schaut man, dass man die mit allen Mitteln verteidigt.
Genau, genau. Und das gibt zwei große Aufgaben, wenn man irgendwie Demokratie verteidigen und auch stärken möchte. Das eine ist gemeinsam, Regierung, aber auch demokratische Opposition, sich gegen Feinde der Demokratie zu stellen, also auch mit der ganzen Zivilgesellschaft zusammen.
Mhm.
Aber genauso wichtig, wenn man Demokratie stärken möchte, ist eben, dass zwischen den demokratischen Kräften die wesentlichen Fragen einer Gesellschaft diskutiert werden. Ja, und da muss es auch ein breites Meinungsspektrum geben. Ich muss die ja nicht alle lieb haben am Ende und super finden. Aber wir haben das jetzt ja gerade im Moment wieder. Natürlich ist es im Rahmen der Demokratie völlig okay, die Corona-Schutzmaßnahmen abzulehnen oder für übertrieben zu halten. Es ist ganz offensichtlich keine Mehrheitsposition, aber es ist völlig legitim, das so zu sehen. Und sowas muss auch im Deutschen Bundestag am Ende diskutiert werden. Also ich würde mir eher Sorgen um die Demokratie machen, wenn das keiner mehr aussprechen würde. Und gleichzeitig ist es eben auch völlig okay, wenn es Leute gibt, die sagen, ich finde das Wirtschaftssystem nicht gerecht, in dem wir arbeiten. Ich möchte gerne grundlegende Veränderungen im Wirtschaftssystem haben. Das ist nichts Demokratiefeindliches. Unser Grundgesetz schreibt uns keine Wirtschaftsordnung vor. Es schreibt uns nur vor, dass wir eine Gesellschaft freier und gleicher Menschen sind, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass Wahlen geheim und unmittelbar sein müssen und so weiter. Das sind die Grundregeln. Wer das wahrt, ist herzlich eingeladen, sich an allem Weiteren zu beteiligen.
Mhm. Was ist denn mit der Demonstration, die es letzten Samstag gab? Ich glaube sogar, dass du dazu noch irgendwas gepostet hast, von wegen, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Ja, was macht man denn dagegen? Also, dass sowas überhaupt nicht passiert. Wie kann man da so vorgehen?
Naja, das ist, diese Demo hat ja zwei Ebenen. Das eine ist, was ist auf der Demo passiert? Es waren zumindest zu einem erheblichen Teil organisierte Rechtsradikale unterwegs. Das, also das sieht man ja auch klar, die schwarz-weiß-rote Reichsflagge oder zum Teil sogar auch die Reichskriegsflagge. Die hat ja jetzt nicht jeder zweite Deutsche zu Hause im Schrank. Und mir braucht auch keiner erzählen zu einer Demo, die vorgibt, sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu richten. Also warum gehe ich da mit einer Reichsfahne hin? Was soll denn die Botschaft sein, wenn nicht einfach ich zum Ausdruck bringen möchte, dass ich ein Rechtsextremist bin und in eine völkische Führergesellschaft möchte? Ja, wenn ich was gegen die Corona-Schutzmaßnahmen habe, dann male ich mir ein Demoplakat zu Hause und schreibe drauf, ich finde die Corona-Schutzmaßnahmen doof und möchte meine Freiheit wieder so zurückkommen. Ist ja okay, kann man ja alles machen, aber dann gehe ich nicht mit Nazi-Symboliken dorthin. Und und deswegen ist mir auch relativ egal, wie viele Leute, die sich selber, die zurückweisen würden, keine Rechten zu sein, mit auf der Demo waren, weil das gehört einfach zum gesunden Menschenverstand. Wenn ich zu einer Demo gehe und merke, hier sind sehr komische Leute unterwegs, die auch nichts mit meinem Thema zu tun haben, dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, ich würde auch bei einer Demo, die, weiß ich nicht, sich für bessere Löhne in Deutschland einsetzt, was ich natürlich unterstütze, wenn ich da hingehe und merke, das ist hier gerade von der NPD gekapert worden, dann gehe ich wieder weg, weil ich mit denen nicht zusammen gesehen werden möchte. Und das muss man von jedem Demokraten und jeder Demokratin, wenn sie sich denn selber so verstehen, erwarten können, da einen klaren Trennstrich zu ziehen. So, und das andere ist jetzt der Umgang gewesen, sollte die Demo überhaupt, also sollte die verboten werden oder nicht. Ursprünglich wurde sie verboten, die Gerichte haben das dann gekippt. So viel übrigens zum Thema, wir leben in angeblich in keinem Rechtsstaat, was ja manche auf dieser Demo behaupten. Also in einem Staat zu leben, wo eine gewählte Regierung von freien, unabhängigen Gerichten überstimmt wird, ist der beste Ausdruck dafür zu sehen, in was für einer demokratischen Gesellschaft wir tatsächlich leben. Es war halt traurig zu sehen, die Begründung, die der Berliner Senat gewählt hat, das Verbot auszusprechen, nämlich, dass die Anmelder der Demo schon in der Vergangenheit nicht dafür gesorgt haben, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und Masken getragen werden und dass nicht davon auszugehen ist, dass sie das dieses Mal tun, weil sie sind ja nun ausgerechnet auch gegen diese Maßnahmen. Es ist ja keine Nachlässigkeit gewesen, sondern eine bewusste Provokation. Genau das ist eben auch am Ende passiert. Und jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob das Demonstrationsrecht nicht doch so extrem wichtig ist, und das ist es ohne Frage, dass man selbst das jetzt nochmal erdulden musste, dass man zumindest ihnen die Chance geben musste, sich zu versammeln. Ich meine, sie ist ja dann aufgelöst worden nach anderthalb Stunden, als man schwarz auf weiß quasi gesehen hat oder auf zwei Beinen gesehen hat, dass die These gestimmt hat. Sie haben sich natürlich als Provokation wieder nicht dran gehalten. Ich bin kein Jurist, es ist schwierig einzuschätzen. Am Ende tendiere ich mittlerweile dazu zu sagen, ist einfach ein so überragend wichtiges Recht, das Demonstrationsrecht, dass man alles, was irgendwie geht, tun muss, um es zumindest zu versuchen, erstmal zu gewähren, weil man den Leuten sonst natürlich auch die Stichworte gibt, die sie genau haben wollen, ne? Weil sie dann genau sagen werden, schaut mal her, kaum vertritt man eine unbequeme Meinung gegenüber der Regierung, wird man hier in seinem Demonstrationsrecht eingeschränkt. Es ging aber natürlich zu keiner Zeit um den Inhalt dieser Demonstration. Dafür gibt es auch keine Grundlage. Keine Behörde in Deutschland kann eine Demo verbieten, weil ihnen das Anliegen der Demo nicht passt. Das ist unmöglich. Mhm. Aber an Regeln müssen sich eben alle halten am Ende. Und das ist der schmale Grat.
Ja, ich glaube, es gab ja jetzt diesen krassen Aufschrei auch deshalb, weil vorher Demos zu Gedenkzwecken in Hanau verboten worden sind, aus der Begründung heraus, dass man ja nicht garantieren könne, dass sich alle an Abstände und so weiter halten. Ich glaube, das war so vor allem das Problem, also würde ich zumindest denken, dass eben das verboten worden ist, aber jetzt diese Demo, die ja offensichtlich nicht das Ziel hatte, sich dann alles zu halten, dass die durchgeführt worden ist.
Ja, in Hanau war ein klein bisschen anders, da haben es die, ich glaube, der Oberbürgermeister hatte es dann absagen lassen und zumindest auch mit Zustimmung der Veranstalter. Also die haben dann auch nicht dagegen geklagt, gegen diese Absage, auch wenn sie es verständlicherweise extrem bedauert haben. Mhm. Ein halbes Jahr nach den Morden, die in Hanau durch einen Rechtsradikalen stattgefunden haben. Und hier war es eben so, auf das Verbot vom Berliner Senat folgte dann eben die Klage des Demo-Anmelders, der dann Recht bekommen hat. Mhm. Am Ende, an anderer Stelle haben sie nicht recht gekriegt. Sie wollten ja jetzt für mehrere Wochen am Reichstagsgebäude ein Camp mit Zelten und so weiter auch aufbauen. Das ist vom Verfassungsgericht jetzt untersagt worden, weil das der Argumentation des Senats gefolgt ist und gesagt hat, wir gehen nicht davon aus, dass dort Abstände und Ähnliches eingehalten werden und damit ist die Gefahr zu groß und es kann dann auch abgesagt werden. Aber klar, es ist im Moment super schwierig, einen richtigen Umgang zu finden. Ich glaube, wir müssen viel stärker darüber reden, wie Ausweichkonzepte aussehen können, also dass wir zum Beispiel mit Demos und Kundgebungen gezielt auf große Freiflächen draufgehen. Ja, also ein Problem dieser Demo jetzt am Wochenende war natürlich auch, dass sie mitten in der Berliner Innenstadt im Regierungsviertel stattgefunden hat. Da sind auch andere Menschen unterwegs, zumindest normalerweise. Und das finde ich eigentlich das wirklich Rücksichtslose dabei. Ich kann damit leben, dass 35.000 Leute sagen, wir halten die Maske für Quatsch und weigern uns, die aufzuziehen. Aber am Ende, das ist eben die alte Losung, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen angegriffen wird. Und wenn ich einfach sehe, auch in meinem persönlichen Umfeld, in der Familie, wie viele am Samstag nicht die Wohnung verlassen haben, weil sie gesagt haben, ich fahre an diesem Wochenende nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn wenn 40.000 Leute in der Stadt sind, die aus Protest sich keine Maske aufsetzen und ich muss mit denen in der S-Bahn, U-Bahn oder im Bus zusammensitzen, dann ist mir das einfach zu risky am Ende und dann lasse ich das sein. Und das finde ich die wirkliche Ungerechtigkeit, dass Leute in ihrer Bewegungsfreiheit letztlich eingeschränkt werden, gerade Ältere, gerade aus der Risikogruppe, weil andere da irgendwie mal den dicken Maxen markieren wollen.
Genau, das ist ja das Problem. Ich meine, vor allem Berlin-Mitte, ich glaube, die wenigsten haben da gewohnt, die auf der Demo waren, die sind alle mit den Öffis gefahren.
Ja.
Und das ist einfach ja wirklich eine Frechheit und das wirklich, wirklich Schlimme noch daran, weil man so ja andere in Gefahr bringt. Und wenn es nur um die ginge, das wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist ja dieses Virus. Und
genau.
Ja, da sollten wir eigentlich alle so besonnen sein und gegenhandeln, aber offenbar passiert das leider nicht. Naja.
Es ist auch einfach, finde ich, eine Frage von Höflichkeit am Ende.
Ja,
ne? Also selbst wenn ich persönlich überzeugt bin, diese Maske trägt überhaupt gar nichts dazu bei, irgendein Virus aufzuhalten oder Ähnliches, kann ich doch trotzdem einfach so aus menschlichem Umgang miteinander mir die Frage stellen, ertrage ich das jetzt vielleicht die 20 Minuten auf der Anreise zur Demo, mir das Ding trotzdem aufzusetzen, einfach für die anderen Menschen um mich herum. Wenn die sich dadurch besser fühlen am Ende, ist doch okay, ob ich das dann für richtig halte oder nicht geschenkt. Mhm. Aber ich kann ja immer noch, ich kann ja alles machen. Also es geht ja nicht darum, dass die Leute die Luft anhalten sollen oder so, sondern sie sollen sich ein paar Minuten lang diese Maske in S- und U-Bahn aufsetzen. Was sie dann draußen wieder damit machen, ist ihre Sache am Ende. Ja, sie können ein Buch lesen dabei. So das Einzige, was mit der Maske nicht gut funktioniert, ist irgendwie Face-ID auf dem Smartphone. Aber das ist dann auch schon die größte Einschränkung, die wir damit haben.
Eben, wenn man das Handy vorher entsperrt, dann geht das auch.
Richtig.
Oder per PIN. Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Ja, es wäre schön, wenn das alle so sehen würden. Aber ja, irgendwie so kann man ja dann auch wenig machen
Ja.
dagegen. Naja, so, aber ich habe noch ein paar andere Fragen, schönere Themen auch auf meiner
Sehr gut.
Liste. Ich wollte fragen, hörst du auch grundsätzlich andere Podcasts oder nicht so?
Vereinzelt. Also ich bin jetzt nicht so ein Stammhörer, der einen bestimmten Podcast immer und immer wieder hört. Aber ich höre bei Eva Schulz, bei Deutschland 3000 natürlich sehr regelmäßig rein, weil ich das auch als Gast selber sehr angenehm fand, in dem Format zu sein. Ich höre beim Machiavelli-Podcast halbwegs regelmäßig mit rein. Also es ist so bunt durch. Ich höre so ein paar True Crime-Podcasts, weil ich das einfach ganz angenehm zwischendurch finde, mal was ganz anderes zu hören. Also was mir so begegnet.
Okay, und gemischtes Hack, hast du davon gehört? Hast du schon gehört?
Ja, klar, habe ich davon gehört. Genau, aber es ist, weiß ich nicht, habe ich nicht so einen Zugang richtig zu gefunden
Ah,
bisher.
okay, ja krass, weil ich nämlich letztens da zufällig gehört habe in Folge 110. Ja, ich musste recherchieren für eine Hausarbeit, deshalb habe ich den Titel sogar notiert. Da haben Felix und Tommy darüber philosophiert, welche Politiker wohl ganz gut tanzen könnten. Und dann haben sie sich festgelegt, und zwar hat Tommy Schmidt gesagt, dass er glaubt, dass Peter Altmaier ein Standardgott sei. Und Felix Lobrecht war sich sehr sicher, dass du aber auch einige Dance-Moves zu bieten
Ich
hast.
hörte davon, ja.
Genau, und du sollst den beiden doch bitte ein Video schicken. Ich wollte nur fragen, beherrschst du denn besser einen rudimentären Moonwalk oder tanzt du wie ein Techno-Druffi?
Wahrscheinlich weder noch. Ich bin bei den Jusos für meine ausgefeilten Macarena-Künste bekannt, auf jeden Fall.
Oh, mega cool.
Absolut. Also fester Bestandteil einer jeden Juso-Party, zumindest solange wir noch Partys feiern konnten,
Ja.
dass irgendwann Macarena laufen muss. Fanden alle sehr awkward am Anfang. Mittlerweile finden sie es sehr geil.
Macarena ist auch einfach
Ist
geil.
total geil.
Ja.
Ja, absolut. Auch hier ist auch wieder so ein Musikding. Das beamt mich so zurück. Das ist
Ja.
bei Freunden meiner Eltern in den späten 90ern, frühen 2000ern, die haben so eine klassische, herzlich willkommen in Deutschland, so eine Kellerbar irgendwie gehabt, wo dann immer Feiern stattgefunden haben und da lief, wenn alle besoffen waren, dann auch immer irgendwann Macarena und das beamt mich immer in diese Welt zurück, so eine heile Welt, wo irgendwie alles schick war und dann lief irgendwann Macarena. Genau. Ja,
Geil.
das ist das, was ich sicherlich am besten kann. Standardtänze auf jeden Fall nicht.
Hattest du mal einen Tanzkurs?
Nee, also wir haben, glaube ich, im Rahmen des Musikunterrichts mal ganz kurz auch so ein klein bisschen Tanzkram, weiß nicht, in der 9. Klasse oder so wahrscheinlich, gehabt. Hat mich aber nicht so, hat mich nicht so gecatcht, ehrlich gesagt.
Okay. Das heißt, Macarena ist dein Tanz und Moonwalk dann also auch nicht.
Nee, eher nicht. Das sollen wir bei der Michael Jackson-Fraktion bleiben.
Ja, und Thema Techno, warst du auf Techno-Partys unterwegs oder nicht
Ja,
so?
klar. Also als Berliner, der irgendwie auch zum Feiern durchaus mal unterwegs ist, kommst du ja an Techno letztlich gar nicht vorbei. Also natürlich irgendwie auch Griesmühle und so gewesen, was halt so dazugehört und auch ein paar Clubs, die es gar nicht mehr gibt.
Ja.
Wenn man schon auf so ein paar Jahre zurückguckt, dann ist das echt mittlerweile so. Genau, aber ich bin da auch da, was Feiern angeht, bin da relativ flexibel. Also ich mache das dann mal eher davon abhängig, mit wem ich zusammen unterwegs bin und kann einen guten Abend oder eine gute Feiernacht irgendwie haben zu ganz unterschiedlichen Playlists.
Okay, und bist du auch jetzt immer noch, also bis Corona das natürlich untersagt hat, warst du immer noch feiern oder weniger?
Ja, ehrlich gesagt weniger, weil das einfach, also die Wochenenden sind halt auch super voll. Also es
Ja.
ist so, Fulltime-Politik ist einfach schon wirklich, wirklich fordernd. Häufig bin ich auch gar nicht in Berlin, das kommt dann noch erschwerend hinzu. Und ich habe halt fast nie das Glück, dann am nächsten Tag auch mal richtig ausschlafen zu
Ja.
können. Und wenn man zumindest in Berlin feiern geht, das hat ja hier nicht, also es ist ja hier nicht Dorfdisco, wo man sich irgendwie um 20 Uhr trifft und dann wird irgendwie um 1 nochmal ein Rausschmeißer gespielt, sondern um 1 fängst du hier an zu überlegen, wo du vielleicht heute mal hingehst.
Ja.
Und dann solltest du aber halt am nächsten Tag auch vor 14 Uhr besser nichts zu tun haben. Und das ist seltenst der Fall. dass das mal passiert. Aber umso schöner, wenn es dann geklappt hat zwischendurch. Und ja, gerade so Richtung Weihnachten, das ist ja immer so der Klassiker, wenn die Stadt sich dann leert und die ganzen Zugezogenen zu ihren Familienfeiern wieder nach Schwaben zurückfahren und du dann so mit deiner Berliner Clique hier sitzt und dann ja auch wirklich mal ein bisschen ruhiger alles geworden ist, dann war das immer eine super Sache.
Ja, cool. Kam es dann auch vor, dass du mal irgendwie durchgemacht hast, obwohl du, also dass du tanzen, feiern warst und dann am nächsten Klar. Tag zum Termin?
Klar, das sind die Kompromisse, die musst du dann mit dir selber machen. Ne? Also ich gestehe der Politikseite in mir zu, dass sie sehr viel Raum einnimmt und dass ich anders auch nicht auf dem Level Politik machen kann, wenn ich nicht wirklich auch bereit bin, viel da reinzustecken. Aber ich bin nicht bereit dafür, alles an Lebensqualität und auch so an Jugendkultur aufzugeben. Und deswegen, wenn ich jetzt auch unterwegs bin, häufig auch Tage hintereinander quer durchs Land und dann ist es ja gerade als Juso-Vorsitzender toll, dann gehst du immer, nachdem der letzte Termin abends durch ist, mit den örtlichen Jusos noch auf eine kleine Kneipentour. Mhm. Super, lernst du auch die ganzen Städte viel besser kennen. Also kannst du mir kaum eine Stadt in Deutschland sagen, wo ich dich nicht vom Hauptbahnhof aus in 10 Minuten in eine gute Kneipe führen kann, weil ich schon da gewesen bin.
Sehr gut.
Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Und natürlich endet das dann manchmal irgendwie tief in der Nacht und dann bist du am nächsten Morgen auch müde. Aber was ist denn die Alternative? Ja, dann seine Nächte irgendwie immer da gelangweilt in irgendwelchen herzlosen Hotelzimmern zu verbringen, ist ja jetzt nun auch keine Aussicht, die wirklich Spaß macht.
Finde ich eine gesunde Einstellung. Ich glaube, ich würde es absolut nicht anders machen.
Genau.
Ich glaube, das Mittelmaß macht es auch.
Richtig, ja.
Ja, ja, cool. Die Zeit sagt, wir haben leider nicht mehr so viel, auch wenn es mir super viel Spaß macht,
total, mit dir
zu quatschen. Genau, was wir auf jeden Fall noch bräuchten, wäre aber ein Folgenname. Hast du einen Favoriten?
Für die nächste Folge?
Nee, für diese jetzt, für das Interview. Jetzt
oh.
Grad. Kann auch Richtung Clickbait gehen.
Irgendwas mit Kräuterschnaps und Techno, das ist auf jeden Fall viel vorgekommen, würde ich sagen.
Ja, das ist doch gut.
Ja?
Dann hätte ich es irgendwie...
Und das, also bei mir würde das als Clickbait auch funktionieren. Da würde ich sofort...
sehr gut.
Würde ich draufklicken.
Ja, geht. Dann nennen wir es irgendwie Kräuterschnaps und Techno mit Kevin Kühnert.
Perfekt. Sehr gut.
Prima. Dann haben wir das noch abgehakt. Und ja, jetzt heißt du ja Kevin. Deine Eltern haben es aber nur gut mit dir gemeint, habe ich schon gehört. Und es war noch vor den Kevin-Allein-zu-Haus-Filmen.
Mhm. Die übrigens super sind. Also.
Ja, da kann man nichts gegen sagen, das stimmt.
Der Schauspieler ist jetzt 40 geworden.
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Der hat
so einen ganz geilen Feel Old Yet-Tweet abgesetzt, ja, weil er dann einfach gesagt hat, ich bin jetzt 40 und ihr könnt alle mal drüber nachdenken, was das eigentlich für euer Leben so bedeutet. Richtig nice.
Ja, 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 man fühlt sich dann schon alt, weil es ist einfach, selbst für mich ist das einfach dauerhaft der kleine Junge.
Ja, natürlich,
und,
klar.
Ich glaube, das geht der ganzen Welt quasi so.
Ja.
Aber wie viele Kevin-Sprüche musstest du dir im Laufe deines Lebens anhören oder waren das gar nicht so viele?
Ach, es geht eigentlich. Also okay, klar, Kevin allein zu Hause ist der, ich will gar nicht sagen Running Gag, weil dafür müsste es ein Gag sein und das ist echt so mäßig lustig. aber okay, alles in Ordnung. Ansonsten ist es sind mehr so komische Begebenheiten. Ne? Also
okay,
bis lange Zeit war es halt so, wenn man irgendwo an Spielplätzen vorbeigelaufen ist, dass dann ganz häufig irgendwelche Eltern nach einem Kevin gerufen haben. Und du hast natürlich immer diesen Impuls drin, dass du dich umdrehst. Das ist einfach so. Mittlerweile nennen glücklicherweise nicht mehr so viele Eltern ihre Kinder Kevin. Insofern passiert das auch nicht mehr so häufig. Aber ja, das kommt schon oft vor. Oder auch so rund um Fußballplätze. Ja, das ist so ein... Diese Kevin-Generation ist ja eben so mein Jahrgang und ein bisschen jünger. Das heißt, gerade die Leute, die heute so voll im Fußball-Mannschaftssportalter drin sind und wenn man sich da bewegt, dann kommt es auch sehr häufig vor, dass so das Kevin-Geschrei drumherum tatsächlich sehr groß wird.
Ja. Und auf Fußballplätzen und so weiter trifft man dich auch häufiger mal an, ne?
Ja, auch das natürlich schwierig im Moment. Also
ja,
vieles, was das Leben lebenswert macht, ist leider im Moment, also was es für mich lebenswert macht, ist im Moment halt nicht so gut möglich. Aber klar, Fußball spielt eine Riesenrolle oder Sport insgesamt.
Ja.
Ich habe früher Handball gespielt, aber ich bin eigentlich alle Sportarten, insbesondere alle Ballsportarten, verehre ich abgöttisch und gucke mir wirklich alles an. Ich habe irgendwie auch Dauerkarten und so. Und ja, es gibt, also gerade wenn der Alltag voll ist und wenig Freizeit bleibt, gibt es nichts Schöneres, als dann irgendwo so am Sonntagnachmittag noch so einen halben Tag zu haben, den man wirklich für sich hat und sich einfach irgendeine Dorfbegegnung beim Fußball rauszusuchen. Also ich habe das oft, dass der Sonntagmittag, früher Nachmittag, das ist dann der letzte Termin und wir sind irgendwo in Deutschland in, keine Ahnung, Wiesbaden oder so.
Ja.
Und die einzige Aufgabe für den Tag ist noch, du musst irgendwann spät abends nach Hause kommen, damit am nächsten Tag in Berlin die Arbeit wieder losgehen kann. Und dann habe ich das einfach perfektioniert, dann am Rande der Strecke immer noch irgendeinen Fußballplatz zu finden. Es ist mir auch völlig egal, wer da spielt, was das für eine Liga ist. Ich brauche einfach diesen Moment, da zu stehen und den anderen dabei zuzugucken, wie so das normale Leben stattfindet. Das ist sehr schön.
Und dann bist du im Zweifel auch für beide Mannschaften oder suchst du dir dann einen aus?
Nee, ich muss für jemanden sein bei einem Spiel,
okay.
sonst fehlt mir der Kitzel dabei. Also
ja.
Das sind dann irgendwie ganz oberflächliche Kriterien, wo gefällt mir das Vereinslogo besser.
Schön.
Oder weiß ich nicht, wenn der gastgebende Verein irgendwie einen guten Eindruck macht und die Leute nett sind, dann gehört denen die Sympathie.
Mhm.
Das hat dann auch danach keine weitere Bedeutung, aber in dem Moment muss ich für jemanden sein, um mich auch mitfreuen und mitfiebern zu können.
Das finde ich witzig einfach so.
Ja.
Und ansonsten bist du ein Arminia Bielefeld und Bayern-Fan, ist das auch richtig?
Ja, das ist das sorgt immer wieder für Irritationen, aber...
Ach, ich kenne aber noch so einen Kandidaten.
Ja, also, ich finde es in meinem Fußballumfeld ist das auch ganz normal, auch mehrere Vereine zu haben. Also ich weiß, dass es auch einen Teil von Fankultur gibt, wo Leute sagen, der eine Verein und bis in alle Ewigkeit und das Logo bitte auf meinen Grabstein drauf am Ende. Ist auch alles okay, wenn die das so sehen, aber ich habe zu meinem Fußballverein sozusagen eine sehr langjährige, sehr tiefe Beziehung und habe die jetzt auch nicht ausgewählt, um da irgendjemanden mitgefallen zu wollen. Dann wäre man auch eher nicht bei Arminia Bielefeld gelandet am Ende. Und insofern, genau, also eine Dauerkarte bei Arminia auch. Auch das jetzt ein bisschen schwierig, ja, nach über 10 Jahren wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt bin ich das erste Mal Besitzer einer Bundesliga-Dauerkarte und kann gar nicht ins Stadion gehen. Und weiß auch nicht, ob ich in der Saison überhaupt ein einziges Mal ein Fußballspiel sehen werde. Aber die Karte nimmt mir keiner mehr. Die kann ich mir einrahmen und kann sagen, ich war mal Bundesliga-Dauerkartenbesitzer.
Ja, genau, aber irgendwie Geld zurückerstattet bekommt man ja auch nicht, ne?
Nee, wobei das wurde uns irgendwie bewusst auch als Option gelassen.
Ah, okay.
Naja, für die Vereine ist es natürlich auch eine harte Zeit und du willst ja, dass dein Verein finanziell irgendwie auch diese Corona-Zeit überlebt. Und daher habe ich jetzt so eine Variante bei der Dauerkarte gewählt, wo ich quasi unterschrieben habe vorher, egal was jetzt noch passiert, selbst wenn wir kein Spiel die Saison sehen können, ich verzichte auf alle Rückzahlungsansprüche, damit die Planungssicherheit einfach haben und wissen, das Geld, was sie jetzt eingenommen haben, damit, das können sie verplanen, das können sie ausgeben, das können sie in den Kader oder in was auch immer stecken und sie laufen nicht Gefahr, es mir irgendwann zurückzahlen zu müssen. Das ist ja auch in meinem Interesse als Fan.
Das finde ich schön. Dann ist es ja auch gut, dass du damit Arminia unterstützt und nicht unbedingt Bayern München, weil ich glaube, die kommen noch finanziell ganz gut über die
Runde. Ich glaube auch,
die
kommen ganz gut über die Runde. Und vor allem kriegst du da auch heute keine Dauerkarte mehr, weil die sind...
Ach stimmt, die sind ja so weit im Voraus.
100-fach überbucht und da muss immer erst jemand sterben, bevor mal wieder eine neue Dauerkarte vergeben wird. Und die Warteliste ist, glaube ich, von hier bis zum Mond.
Ja, das glaube ich. Okay, alles klar. Nee, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht,
mir mit auch.
Dir zu quatschen. Falls du irgendwann nochmal ein Zeitfenster hast, würde ich
total mich gerne
über eine Fortsetzung freuen. Und dann sage ich in diesem Sinne herzlichen Dank und damit over and out.